Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Regina König. Noch schweigen die Waffen zwischen Israel und der Hamas. Doch die Ruhe ist trügerisch. Wird es eine zweite Phase der Waffenruhe geben? Was kann US-Präsident Trump bewirken? Wann kommen alle Geiseln endlich nach Hause und wie kann Frieden werden im Heiligen Land? Darüber spreche ich mit Miriam Hollmer. Sie ist Reporterin der Nachrichtenagentur Israel Netz und die gehört wiederum zur christlichen Medieninitiative PRO. Willkommen, Frau Hollmer.
Guten Tag, Frau König.
Dieses Gespräch zeichnen wir auf am Dienstag, den 11. März. Alles, was später passiert, kann leider keine Berücksichtigung finden. Frau Hollmer, ich habe gerade gesagt, trügerische Waffenruhe. Schweigen denn wirklich die Waffen? Gibt es wirklich keinen Beschuss mehr aus dem Gazastreifen rein nach Israel?
Also es ist ja so, dass wir eine Waffenruhe hatten tatsächlich bis zum 6. Oktober, zumindest offiziell. Und tatsächlich war es aber so, dass viele Raketen geflogen sind aus dem Gazastreifen. Das ging dann auch noch sehr lange weiter nach dem 6. Oktober, also als die Bodenoffensive der Israelis im Gazastreifen gestartet ist. Und erst in den vergangenen Wochen, den letzten Monaten ist es wirklich ruhiger geworden und doch immer wieder, es verirren sich noch Raketen auch aus dem Gazastreifen nach Israel. Die letzten 2 Monate hatten wir ja diesen unter Mitwirkung der Amerikaner ausgehandelten Deal und da war es tatsächlich so, dass man von einer Waffenruhestand sprechen kann.
Sie leben in Israel, sind aber zurzeit auf Vortragsreise in Deutschland, in Kirchen und Gemeinden unterwegs. Unsere Nachrichten hier in Deutschland, die werden ja zurzeit dominiert von den Nachwehen der Bundestagswahl, von Sondervermögen, Ukraine-Krieg und von US-Zöllen. Auf wie viel Interesse stoßen Sie denn jetzt in dieser Zeit in Deutschland mit Ihrem Thema Israel?
Also Israel ist nach wie vor natürlich ein Thema, vor allem auch in Gemeinden. Und ich freue mich, dass es anhaltend ein Thema bleibt. Trotzdem ist es so, dass es insgesamt noch viel zu wenig beleuchtet ist. Und es geht ja nicht darum, dass ich hier irgendwelche Themen loswerde, sondern es geht um die Frage, ob wir uns als Christen und in den Gemeinden mit Israel beschäftigen. Ich glaube, dass das Gottes Herzensanliegen ist und dass Gottes Lieblingsthema ist. Und deswegen müssen auch wir können das einfach nicht ignorieren. Und an der Stelle, ich begegne natürlich sehr vielen Leuten, die dann auch kommen und mich treffen oder mit mir sprechen, die sich auch für Israel interessieren. Aber wie gesagt, es geht ja nicht um mich und meine Person, sondern es geht eben darum, dass wir dieses Thema insgesamt am Laufen halten. Und da merke ich, dass vor allem schon auch eine große Ignoranz vorherrscht. Das hat gar nichts damit zu tun jetzt mit der Bundestagswahl oder aktuellen Entwicklungen in Israel. Das nehme ich anhaltend bei Christen wahr.
Trotzdem noch mal eine Frage zur Bundestagswahl. Sie sind jetzt seit gut einer Woche in Deutschland, haben also die Bundestagswahl in Israel noch mitverfolgt. Wird das dort irgendwie wahrgenommen, vielleicht sogar auch mit Hoffnungen verknüpft, der Regierungswechsel, der ja ansteht?
Also es ist ja so, dass die Israelis insgesamt sehr politisch aktiv und auch interessiert sind und dass sie sehr genau beobachten, was in Amerika passiert, was aber auch in Deutschland, in Europa passiert und Deutschland wird da schon sehr stark auch beobachtet, das auf jeden Fall. Vor allem wurde eigentlich in den ersten Tagen darüber gesprochen, wie der neue Kanzler oder höchstwahrscheinlich Kanzler damals, Friedrich Merz, wie der zu Israel stehen wird und bisher stand und dann auch stehen wird künftig. Und da hat man sich vor allem gefreut, dass man gesagt hat, also wir wissen nicht, was da gerade läuft, aber wir hoffen darauf, dass Deutschland künftig zu uns steht.
Sie sagen, Israel, das ist Gottes Lieblingsthema und um dieses Lieblingsthema geht es jetzt ja auch in unserer Sendung Das Gespräch und wir blenden jetzt erstmal zurück, was ist in den vergangenen 1,5 Jahren geschehen, kurzer Kassensturz. Am 7. Oktober 2023 töteten Hamas-Kämpfer rund 1200 Menschen in Israel, darunter hauptsächlich Zivilisten und sie nahmen 251 Personen als Geiseln, auch Kleinkinder. Im Gegenzug startete Israel eine groß angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben kamen dabei mehr als 40.000 Menschen zu Tode. Am 19. Januar dieses Jahres begann nun die erste Phase einer Waffenruhe. In dieser ersten Phase wurden 33 Israelis freigelassen, darunter 8 Leichname getöteter Geiseln. 5 thailändische Geiseln kamen separat raus aus der Geiselhaft. Im Gegenzug hat Israel fast 2000 palästinensische Häftlinge in die Freiheit entlassen, darunter verurteilte Terroristen und Mörder. In dieser Woche treffen sich nun in Katar Unterhändler, um eine zweite Phase der Waffenruhe auszuhandeln. Das ist zumindest die Hoffnung. Frau Holmer, wir blicken jetzt aber zuerst einmal auf das Schicksal der Geiseln. Und zwar das der freigelassenen Geiseln. Was wissen Sie über deren Zustand? Was wissen Sie über deren Familien? Ja, also man hört ja in Deutschland, dass die Geiseln selbst eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil das, was sie erlebt haben, zu schrecklich ist. Sie sprechen dann nur im engsten Familienkreis drüber. Trotzdem, was wissen Sie über deren Schicksal? Wie geht es Ihnen?
Also tatsächlich ist ja dieser Deal, Sie haben jetzt von Waffenruhe gesprochen, aber eigentlich hat man immer von einem Deal gesprochen. Wir bekommen unsere Geiseln frei und geben dafür, also so sagen die Israelis, und geben dafür eben Terroristen frei. Zum großen Teil verurteilte Terroristen, Massenmörder, muss man sagen. Und das war ein großer Schmerz für Israel, für die israelische Gesellschaft, erstmal diesem Deal zustimmen zu müssen. Und Israel ist da in einem Dilemma und kann eigentlich aus meiner Sicht nur Fehler machen. Also erstmal denke ich, ist es ein Fehler, mit Terroristen zu verhandeln. Da hat man schon mal von vornherein verloren. Und auf der anderen Seite wäre es ein Fehler gewesen, diese noch verbliebenen Geiseln ja aufzugeben. Und ich muss wirklich sagen, mich hat das bewegt, mich hat das berührt. Die haben alle vor dem Fernseher gesessen und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten am Stück geguckt. Ich habe manchmal 6, 7, 8 Stunden das Ganze mitverfolgt auf verschiedenen Bildschirmen. In den israelischen Medien, in den arabischen Medien, die Freilassung der Geiseln von der Hamas beziehungsweise die Übergabe an das Rote Kreuz, die waren so stark inszeniert, dass sie teilweise zensiert wurden vom israelischen Fernsehen, wo man gesagt hat, das müssen wir uns nicht antun. Ich habe es dann in den arabischen Medien mir mit angeschaut und das war schon bedrückend, dass die ganze Welt zuguckt, wie Menschen, die bisher wirklich angekettet in Tunneln, ausgehungert, gefoltert, vergewaltigt und sonst wie gedemütigt wurden, dass die jetzt nochmal vor den Augen der Öffentlichkeit und unter sehr großem Medieninteresse nochmal gedemütigt wurde. Und das war dann auf der anderen Seite sehr berührend und bewegend zu sehen, als sie nach Hause kamen. Und das fand ich sehr schön, dass die Familien mit uns geteilt haben, wie sie ihre Angehörigen in den Arm nehmen, die ersten Momente mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Das war etwas sehr Besonderes. Und es wirkte an vielen Stellen wirklich surreal. Aber wir haben stundenlang und heulend vorm Fernseher gesessen.
Was wissen Sie jetzt Wochen nach der Freilassung? Wie geht es Ihnen mittlerweile?
Was wir in der Form noch nicht wussten, war tatsächlich, wie auch vor allem die Männer, auch die jungen Männer, die Soldaten, wie die teilweise wirklich über Monate in Ketten gelegt wurden, die Hände hinter dem Rücken angekettet und das über Monate, ohne dass die je Sonnenlicht gesehen haben. Die waren mehrere Meter unter der Erde. Und einer hat erzählt, es war für ihn eine Erleichterung, als sie ihn dann mal 3 Tage die Hände vorm Bauch zusammengebunden haben und eben nicht hinterm Rücken. Was mich immer wieder ärgerlich macht, muss man wirklich sagen, die ganze Welt sagt, wir müssen humanitäre Hilfe in den Gazastreifen schicken, so als würde das nicht längst passieren. Die humanitäre Hilfe kommt im Gazastreifen an, aber keiner guckt danach, in welchen Taschen sie landet. Und das ist wirklich sehr frustrierend zu sehen, wenn man sieht, offensichtlich haben die Experten bei der Hamas, die wissen, wie man Menschen Kalorien zuführt, sodass sie dem Tod nahe sind, aber eben noch nicht sterben. Und das ist erschreckend, auch die Bilder, die wir gesehen haben von den frisch freigelassenen Geiseln. Eine Geisel, ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt er war, Mitte 50, glaube ich, oder Ende 50, der Ohad Ben-Ami, der war Israeli und deutscher Staatsbürger. Der kam wieder, er sah aus wie frisch aus Auschwitz freigelassen, also wirklich total abgezehrt, ausgehungert. Und was ich sehr bezeichnend finde, war tatsächlich, er war nicht der Einzige, aber er war eben auch einer, der komplett künstlich ernährt werden musste in den ersten Tagen. Und wenn man sich das überlegt, Essen gibt es genug in Gaza, Lebensmittel gibt es genug, es gibt genug auch Infrastruktur. Das Problem ist, sie landet in den falschen Taschen. Auch Geld gibt es genug im Gazastreifen, auch da. Die Hamas hat Mittel und Wege gefunden, sämtliche Hilfsmittel und auch Gelder abzuzweigen, sodass sie selbst im Luxus leben und die Bevölkerung hungern lassen. Daran ist nicht Israel schuld. Ja,
bleiben wir nochmal bei dem Schicksal der Geiseln. Es sind immer noch 59 Menschen in der Hand der Hamas. 35 von ihnen sind für tot erklärt worden. Was wissen Sie über deren Identität?
Ich weiß von mindestens dreien, da müsste ich nochmal genauer nachgucken, aber von mindestens dreien, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wir haben auch noch andere Staatsbürgerschaften. Wir haben einen Thai, der kein Israeli ist, also einen Thailänder. Und die Familien warten. Und mich hat vor allem die Geschichte von dem O'Levi berührt, 33 Jahre alt, dessen Frau in einem sogenannten Todesbunker am 7. Oktober durch eine Granate, von einer Granate zerfetzt wurde. Er und seine Frau, die waren auf dem sogenannten Nova-Festival, haben einen kleinen Sohn, der war damals knapp 2. Den haben sie bei den Großeltern übers Wochenende abgegeben und wollten feiern und tanzen gehen. Und was erzählt man dem Zweijährigen, wo seine Eltern sind? Die Familie hat sich entschieden, dem Zweijährigen zu erzählen, dein Papa hat sich verlaufen und er wird wiederkommen. Stellen Sie sich jetzt vor, er wäre nicht wiedergekommen. O'Levi ist wiedergekommen, der sah furchtbar aus. Und der Sohn, inzwischen 3 Jahre alt, der von den Großeltern aufgezogen wurde, jetzt seit dem 7. Oktober. Und der Sohn sagt zu seinem Vater, Papa, du warst ganz schön lange weg. Und der Vater sagt, Nachon, das stimmt. Und der Sohn sagt, Papa, du siehst ganz schön verändert aus. Und der Vater sagt, Nachon, das stimmt. Und dann sagt der kleine Junge zu seinem Vater, Papa, wann kommt Mama wieder? Und der Vater fängt an zu weinen und der kleine Sohn sagt ihm, Papa, Mama kommt nicht wieder, sie ist tot.
Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns diese Geschichten erzählen, denn hinter jeder der über 200 Menschen, die entführt worden sind, steckt eben eine ganz persönliche Biografie, Angehörige leiden. Und wir alle wissen nicht, ob sie überhaupt mit diesen Erfahrungen jemals wieder zurückkehren können in ein normales Leben.
Und man muss sagen, dank der Amerikaner ist auch was in Gang gekommen. Es wäre ohne die Amerikaner so nicht möglich gewesen. Auch der Druck, den Donald Trump dort aufgebaut hat für alle Beteiligten. Ohne die Einmischung der Amerikaner hätten wir immer noch 33 Menschen mehr im Gazastreifen. Und die haben bis heute keinen Besuch vom Internationalen Roten Kreuz bekommen, obwohl das der erklärte Auftrag ist. Und ich frage mich, also nach 500 Tagen würde ich denken, da ist jeder Einzelne ein humanitärer Fall. Ich verstehe an der Stelle das Schweigen der Welt nicht wirklich.
Also das Internationale Rote Kreuz hat noch keine der Geiseln interviewt?
Nein. Alle, die freigekommen sind, kein einziger wurde vom Internationalen Roten Kreuz besucht. Wenn man sich anschaut, was der Auftrag, der selbsterklärte Auftrag des Internationalen Roten Kreuzes ist, die sind dem überhaupt nicht gerecht geworden.
Ich spreche mit Miriam Holmer. Sie ist Reporterin der christlichen Nachrichtenagentur Israelnetz, lebt in Israel, ist aber zurzeit auf Vortragsreise in Deutschland, in Kirchen und Gemeinden. Ja, in den vergangenen Wochen gab es unterschiedliche Vorstöße für eine zweite Phase der Waffenruhe, aber die haben nicht zum Erfolg geführt. So hatte der US-Gesandte Witkow vorgeschlagen, die Waffen während des muslimischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessachfestes schweigen zu lassen. Zu Beginn dieser Waffenruhe sollte die Hamas die Hälfte der Geiseln freilassen, am Ende alle noch Verbliebenen. Diesen Plan hat die Hamas abgelehnt. Israels Regierungschef Netanyahu wiederum hat noch Anfang März betont, dass der Krieg erst für beendet erklärt werden kann, wenn die Hamas zerschlagen ist. Seit 1,5 Jahren führt Israel nun Krieg. Der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche, doch die Hamas ist noch immer nicht zerschlagen. Wie würden Sie, Frau Holmer, die Stimmung im Land beschreiben? Spüren Sie so etwas wie Kriegsmüdigkeit oder Friedenssehnsucht?
Also Friedenssehnsucht spüre ich, seitdem ich in Israel bin. Das fängt schon damit an. Ich war 2007 das erste Mal in Syrien, bin dann 2008, 2009 ein ganzes Jahr dort gewesen, habe Arabisch gelernt und sehr viele Syrer kennengelernt. Ich weiß, dass ich damals verstecken musste, dass ich jemals in Israel gewesen bin, dass ich Hebräisch spreche, dass ich jüdische Freunde habe. Als ich vorher und nachher nach Israel kam, war das Erste, was die mich gefragt haben, wie war es in Syrien, wie ist es, wie ist dort das Leben? Und auf israelischer, auf jüdischer Seite spüre ich einen ganz, ganz starken Wunsch nach Frieden, eine ganz starke Sehnsucht. Und wenn wir von so einer Waffenruhe sprechen, Sie haben das schon gesagt, es war die Hamas, die mehrfach diesen Deals nicht zugestimmt hat. Es war die Hamas, die den vereinbarten Deal und den durchgeführten Deal mehrfach gestört hat und ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Trotzdem hat sich Israel entschieden, die erste Phase trotz zahlreicher Verletzungen des Deals weiterzuführen. Und da sieht man das. Die Hamas kann im Prinzip entscheiden und machen, was sie wollen und führt Israel dort im Prinzip der ganzen Welt vor. Und die Israelis haben nicht wirklich eine Chance. Und jetzt ist die große Frage, soll der Krieg weitergehen oder nicht? Kann man eine Ideologie zerschlagen oder nicht? Eine Ideologie kann man nicht auslöschen durch einen Krieg.
Wirtschaftliche Folgen wird es ja auch geben durch 1,5 Jahre Gaza-Krieg.
Natürlich.
Wie sehen
die aus? Die merkt man an jeder Ecke und Stelle. Also das fängt an bei, erstmal ist es so, der israelische Staat gibt ein Arbeitslosengeld für Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind durch den Krieg, so für etwa ein Jahr oder ein knappes Jahr. Das ist jetzt seit langem rum. Die Israelis versuchen, sich dann irgendwie anders über Wasser zu halten, wenn sie zum Beispiel im Tourismusgewerbe gearbeitet haben, jetzt sich eine andere Einkommensquelle zu suchen, weil der Tourismus de facto da niederliegt seit dem 7. Oktober. Dann ist es aber auch in so ganz banalen Bereichen eine Wohnung zu finden, jetzt in Jerusalem, in Tel Aviv sowieso. Aber auch im Rest von Israel, das ist gar nicht so einfach. Warum? Weil wir ja nicht nur die Probleme im Süden hatten, oder in der Nähe zum Gazastreifen, sondern eben auch in Nordisrael, wo immer noch 60.000 evakuierte Israelis waren, die gesagt haben, also solange wir nicht wissen, was da oben mit der Hezbollah passiert, wir haben seit November Waffenruhe. In den letzten Tagen hat es wieder Angriffe gegeben, auch zwischen Syrien und Libanon. Das ist auch gerade sehr heikel, was dort passiert. Aber Fakt ist, es gab diese Waffenruhe und trotzdem haben die Israelis gesagt, wir können nicht zurück in unsere Häuser, das können wir unseren Kindern nicht antun, die brauchen Stabilität. Und auch da, das merken wir an allen Ecken und Enden, die Leute suchen sich natürlich Wohnungen, nicht so dicht am Gazastreifen, nicht so weit im Norden. Und der Platz wird knapper, dementsprechend werden die Wohnungen teurer, die Lebensmittel sind teurer geworden. Das ist also im Alltag für den normalen Israeli ist das schwer zu stemmen.
Und in den ersten Monaten des Kriegs wurde viel von den großen Demonstrationen berichtet, auch in deutschen Medien, gegen Netanjahu, für die Freilassung der Geiseln. Was ist daraus geworden? Gibt es diese Demonstrationen noch immer?
Das ist auch ganz interessant. Weil ein großer Teil der Geiselfamilien in einem Forum organisiert ist, die eben sagen, die aktuelle Strategie, die ist gescheitert. Durch militärischen Druck kriegen wir unsere Geiseln nicht wieder. Und das ging dann ein in so einen Anti-Regierungs-Aufruf. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die eben nicht auf die Straße gehen und die sagen, es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt unsere Regierung quasi zerfleischen. Und es ist die Frage, wie kriegen wir die Geiseln zurück? Und da gibt es eigentlich die große Auseinandersetzung. Kriegen wir das mit diplomatischen Mitteln zu einem hohen Preis, nämlich indem so viele Terroristen freikommen und auch einem Waffenstillstand, der es der Hamas ermöglicht, wieder aufzurüsten? Die Demonstrationen halten an. Die sind stärker und viele sind auch demonstrationsmüde, wobei ich da staune über die Israelis. Israel hat eine starke Zivilgesellschaft und in Deutschland könnte ich mir sowas gar nicht vorstellen, dass Leute über mehrere Monate jeden Samstag auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben.
Seit bald 2 Monaten ist nun Präsident Donald Trump im Amt und Sie haben vorhin auch schon betont, aufgrund seiner Bemühungen ist jetzt etwas ins Rollen gekommen. Er will den Gazakrieg beenden, das hat er ganz klar so gesagt. Traut man ihm das zu in Israel?
Naja, Donald Trump sagt, er möchte den Gazakrieg beenden, aber wer es hinterher dann ausbaden muss, auch die Konsequenzen, egal welchen Vorschlag er dort bringt, sind die Israelis. Es sind ja die israelischen Soldaten, die in den Gazastreifen geschickt werden und ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir haben seit dem 7. Oktober mehr als 900 gefallene Soldaten auf israelischer Seite. Und der Großteil der Opfer vom 7. Oktober, inklusive der Geiseln, das sind oft Leute, die sehr säkular sind, eher links, also politisch links stehen, eher jetzt nicht so, sich zu den Trump-Fans zählen. Und trotzdem ist es so, dass schon wenige Tage und Wochen, nachdem Geiseln jetzt befreit wurden, dass 8 Geiseln vergangene Woche in Washington waren und vor Trump gestanden haben und ihm gesagt haben, Herr Trump, wir verdanken Ihnen unser Leben. Und wenn jemand es kann und schafft, unsere Freunde, unsere Leidensgenossen, muss man sagen, die Geiseln aus dem Gazastreifen die verbliebenen Geiseln zu befreien. Und da sagen sie, wenn es jemand schaffen kann, dann sind es eigentlich nur sie.
Die Arabische Liga hat auch einen Aufbauplan für den Gazastreifen verabschiedet. Demnach sollen die Palästinenser innerhalb des Gazastreifens vorerst umgesiedelt und untergebracht werden, den die USA und Israel ablehnen. Denn dieser Plan sieht auch den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und aus dem Westjordanland vor. Und der Plan der Arabischen Liga spricht auch von einer Zwei-Staaten-Lösung.
Tatsächlich würde das ja bedeuten, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung hat, dass beide Seiten anerkennen, also die Existenz der zweiten Seite anerkennen. Und das ist bis heute nicht passiert. Die Hamas erkennt Israel nicht an und sagt offen, wir wollen sie auslöschen. Der Iran sagt offen, wir wollen Israel auslöschen. Und die Hezbollah sagt offen, wir wollen Israel auslöschen. Wer es nicht so offen sagt, was aber immer mal wieder vorkommt, das ist auch die Fatah bzw. die palästinensische Autonomiebehörde und Mahmoud Abbas in Ramallah. Und auch da hören wir immer wieder eigentlich, wenn wir zwischen den Zeilen lesen und manchmal auch ganz direkt und konkret, dass er eben sagt, der jüdische Staat in dem Sinne hat keine Existenzberechtigung. Und aus meiner Sicht ist das ein Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn der Rest der arabischen Welt, wenn die Arabische Liga sagen würden, wir erkennen Israel an, so wie es heute ist, dann kann man immer noch über Grenzen streiten, über den Status von Jerusalem. Aber das passiert nicht, sondern man wünscht eigentlich die Auslöschung des jüdischen Volkes. Und deswegen verstehe ich nicht, warum wir weiter an dieser Illusion festhalten. Es ist das erklärte Ziel mehrerer Player im Nahen Osten, Israel auszulöschen. Und an der Stelle, also wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich sagen, okay, wir nehmen jetzt mal alle an einen Tisch und erklären jetzt, wir akzeptieren die Existenz der zweiten Seite. Israel hat das mehrfach getan. Israel hat mehrfach gefordert, dass es einen palästinensischen Staat geben sollte, schon aus eigenem Interesse, damit sie dann ihre Ruhe haben. Aber auf der zweiten Seite ist das nie passiert.
Angenommen, es kommt jetzt tatsächlich zu einer Waffenruhe, zu einer längeren Waffenruhe und der Gazastreifen könnte wieder aufgebaut werden. Unter wessen Kontrolle sollte das denn stattfinden? Unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde? Soll die UN das kontrollieren? Die USA? Die israelische Armee?
Also ich sag mal, in einer idealen Welt wäre es natürlich schön, wenn die Vereinten Nationen, wenn sie denn dem entsprechen, was ihr Name sagt, nämlich Vereinte Nationen, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da entsprechend Truppen hinsenden würde. Ich finde nicht, dass man da alles an der Stelle den Israelis überlassen sollte, weil die eigentlich genug damit zu tun haben, ihre eigenen Grenzen zu sichern und sich um ihre eigenen Probleme zu kümmern. Israel ist ein sehr kleines Land, es hat 10 Millionen Einwohner. Die haben Anfang des Krieges, also zu Beginn des Krieges, Ende Oktober 2023, haben die Reservisten gehabt und zusammen mit also regulär dienenden Soldaten und Reservisten waren knapp 300.000 Menschen eingezogen. Und die fehlen natürlich überall, also in der Wirtschaft, im Arbeitsmarkt und auch in den Familien, ganz bei den sozialen Bindungen. Ich kenne Familien, da waren Väter mehr als 300 Tage im Reservedienst und die fehlen. Die sind nicht dabei, wenn ihre Kinder größer werden, wenn ihre Kinder geboren werden. Und ich frage mich da, warum dieser Druck so stark auf Israel liegt und auch diese Forderung so stark auf Israel liegt. Der einzige Grund aus meiner Sicht, warum die Israelis sagen, wir haben Interesse daran, teilweise sagen sie das, das sagt auch nicht unbedingt die israelische Führung, aber wir haben Interesse daran, in den Gazastreifen zu ziehen und vielleicht auch dort zu bleiben, ist tatsächlich, dass sie sagen, wir haben Angst davor, dass wenn wir es nicht tun, dass dann wieder aufgerüstet wird. Und ich sage es nochmal, die Hamas hat es mehrfach, das steht in ihrer Charta, die haben es mehrfach gefordert, dass Israel ausgelöscht werden soll. Und sie sind gegen das jüdische Volk. Und das ist kein Geheimnis. Die ganze Welt guckt zu, wie Israel versucht, einfach nur sein Leben zu leben und sich zu verteidigen.
Spekulieren wir oder träumen wir vielleicht sogar einfach ein bisschen nochmal weiter? Angenommen, es gäbe eine dauerhafte Waffenruhe, bleibt ja auch die Frage, wie kann es menschlich weitergehen zwischen Palästinensern und Israelis? Sie haben das vorhin ja schon auch angesprochen. Viele von denen, die verschleppt worden sind und die getötet worden sind in den Kibbuzim, das waren Israelis, die sich für Palästinenser eingesetzt haben, die im Gazastreifen humanitär aktiv gewesen sind und so weiter. Und Sie haben es auch schon gesagt, deren Vertrauen ist natürlich vollkommen erschüttert worden. Deshalb auch meine Frage, ist auch Hass gewachsen auf israelischer Seite?
Naja, es ist viel Misstrauen. Also ich nehme vor allem viel Misstrauen wahr und dass man sagt, ich weiß nicht mehr, wem ich trauen kann. Und Hass an der Seite nehme ich selten wahr. Ich bin auf vielen Beerdigungen, Shivot, also Trauerwochen gewesen, auf vielen Zeremonien zum Gedenken und habe dort erstaunlich wenig Hass gehört oder Hassbotschaften. Ich mache die arabischen Sender auf und ich sage mal, mich hat es schockiert, jetzt die Geiselübergaben zu sehen. Und dort die, also ich habe es auf YouTube verfolgt, in den Livestreams der entsprechenden, also Al Jazeera, Al Qahira und wie sie alle heißen, also arabische Nachrichtensender. Und ich sehe, was die Leute dort kommentieren und ich sehe, wie die Leute in Israel reden. Und da gibt es einen Unterschied. Auf arabischer Seite ist Hass gegenüber den Juden, obwohl viele Araber noch nie einen Juden getroffen haben. Und auf jüdischer Seite muss ich sagen, da gibt es ein großes Misstrauen. Hass an der Stelle, ich weiß, wo ich Leute finden kann, die hassen. Aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Das sind nicht die Leute, die den Ton angeben. Das sind einzelne Menschen, die was zu sagen haben. Aber das ist nicht der Großteil der Bevölkerung.
20% der Bevölkerung Israels sind ja Araber. Das Miteinander zwischen den arabischen israelischen Staatsbürgern und den jüdischen Staatsbürgern hat das auch gelitten.
Natürlich, das hat Risse bekommen direkt nach dem 7. Oktober. Ich kenne aber auch Leute, die das schaffen, ihre langjährigen Beziehungen, die sie über Jahre aufgebaut haben, tatsächlich das weiterzuleben.
Und der Hass ist natürlich auf palästinensischer Seite auf jeden Fall gewachsen mit dem Gaza-Krieg. Sie haben vorhin das schon gesagt, Waffen kann man ausräumen, aber eine Ideologie kann man nicht wirklich vernichten. Frieden, ist das ein zu großes Wort für den Nahen Osten?
Ich sag mal so, an vielen Stellen empfinde ich das so, dass in Israel an vielen Stellen wirklich Frieden im Alltag gelebt wird, beziehungsweise gelebt wurde bis zum 7. Oktober. Und so langsam gibt es erste Knospen, dass das wieder anfängt, auch zwischen Arabern und Arabern Israels und Juden innerhalb von Israel. Trotzdem ist es so, ich glaube, der 7. Oktober, das ist, das glaube ich nicht, das ist ein Fakt, das ist eine Zäsur in der Geschichte Israels und das wird wahrscheinlich auch den Arabern Israels über Jahre anhaften, wenn nicht gar Jahrzehnte. Es wird Jahrzehnte dauern, bis da neu Vertrauen wachsen kann.
Auch zu den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordan, dann kann da kein Vertrauen erwachsen.
Das wird die Zeit zeigen. Aktuell, also solange die Tunnel, das ganze Tunnelsystem ist, solange immer noch Waffen geliefert werden, solange Gelder in den Gazastreifen fließen und sich Leute dort wirklich auf Kosten der Bevölkerung vor Ort bereichern, das aber alles auf Israel schieben, solange kann kein Frieden sein.
Israel ist noch immer im Krieg, aber der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prossor, hat in der vergangenen Woche auf der internationalen Tourismusbörse um Touristen geworben. Empfehlen Sie jetzt zum Beispiel Deutschen, ins Heilige Land zu reisen, um dort Urlaub zu machen?
Also empfehlen darf ich das nicht, rein rechtlich gesehen. Aber natürlich freue ich mich, wenn Deutsche kommen. Ich habe auch in den vergangenen 17 Monaten viele Deutsche getroffen in Israel. Tatsächlich ist es so, die Gruppen kommen nicht mehr. Es sind sehr wenige Gruppen, die ich in den vergangenen Monaten getroffen habe. Mal 20 Leute, auch mal 25 Leute, eher nicht 50 Leute, so wie es früher der Fall war. Es gab ja lange eine Reisewarnung nach Israel, die ist inzwischen entschärft worden, aber noch nicht vollständig zurückgenommen worden. Aber Fakt ist, viele Deutsche reisen bereits nach Israel und ich freue mich, wenn das auch wieder mehr wird. Es ist ja so, natürlich gerade auch, da kann man drüber sprechen, auch über die Raketenalarme, auch das, was vom Iran passiert ist. Es gab zwei große Angriffe, sowas passiert, aber es sind einzelne punktuelle Bedrohungen, sage ich mal. Und das passiert immer wieder im ganzen Land und trotzdem gibt es ja Regionen und auch Städte, wo man relativ sicher ist.
Ja, wir stehen jetzt mitten in der Passionszeit und Ostern steht vor der Tür. Vor dem Terroranschlag am 7. Oktober 23 brummte natürlich genau in dieser Zeit der Tourismus in Israel. Christen aus aller Welt pilgerten nach Jerusalem. Wie sieht das in diesem Jahr aus?
Also der Tourismus hat vor allem gebrummt bis zu Corona. Da hat Israel seine eigenen Rekorde jährlich gebrochen und hatte gehofft, dass es so weitergeht. Und dann ist er ganz schön eingesackt durch Corona. Und wir waren dann gerade dabei, 22, 23, als Israel seine Tore wieder geöffnet hatte, war Israel dabei, sich zu erholen. Und aktuell ist es so, dass es zaghaft, ich habe jetzt tatsächlich aus dem deutschen Bereich noch nicht so viel gehört. Ich weiß, dass einige Gruppen jetzt geplant haben, im Herbst zu kommen. Aber gerade für die Osterzeit habe ich von einigen Gruppen aus Amerika, armenische Christen, maronitische Christen, also viele Anhänger der Ostkirchen, die tatsächlich mit Gruppen rechnen, auch in den entsprechenden Gästehäusern. Und da ist die Euphorie und die Freude sehr groß.
Am 12. April beginnt in diesem Jahr für alle Juden weltweit das Pessachfest. Es erinnert ja das jüdische Volk an seinen Auszug aus Ägypten vor mehr als 3000 Jahren. Gott hat damals ja große Wunder getan. Können diese alten biblischen Überlieferungen heute noch Mut machen und Wirkung entfalten im modernen Israel?
Also das Spannende ist ja, dass die Juden Weltmeister darin sind, ihre Geschichte zu bewahren und zu tradieren. Und ich habe das tatsächlich erlebt zum vergangenen Pessachfest, dass es sehr bewusst wahrgenommen wurde und auch sehr bewusst gelebt wurde. Es ist jedes Jahr besonders das Pessachfest. Man erinnert sich an die großen Taten Gottes mit seinem Volk Israel und erzählt das nach. Und ich glaube, es gab kaum einen Haushalt in Israel im vergangenen Jahr, wo nicht das auch auf aktuelle, also Bezüge gestoßen ist und wo man sich da nicht auf aktuelle Ereignisse bezogen hat. Das ist was, was die Juden, wo ich das jüdische Volk als sehr kreativ erlebe, da auch zu sagen, okay, das ist das eine, was in der Vergangenheit war, aber wir sorgen eben auch dafür, dass es in der Gegenwart eben auch eine Rolle spielt. Und da habe ich volles Vertrauen, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein wird.
Ja, als Christen in Deutschland sind wir natürlich weit weg von all diesen Geschehnissen dort im Heiligen Land. Aber inwiefern können wir uns trotzdem stark machen für Israel?
Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und ich muss sagen, ich freue mich. Ich bin seit einer guten Woche in Deutschland unterwegs und habe vor allem viele Menschen getroffen, die ganz dicht dran sind an Israel. Sie machen sich eins im Gebet mit dem jüdischen Volk. Und ich glaube, wir sind da aufgerufen als Christen, gerade jetzt uns auch an die Seite Israels zu stellen. Und ich denke, wenn wir uns an die Seite Israels stellen, das bezieht immer auch die Völker drumherum ein, das bezieht die Araber mit ein. Wir sehen gerade, was auch in Syrien passiert. Unsere Glaubensgeschwister leiden dort und nicht nur die, sondern eben auch andere Minderheiten und das ganze Volk. Ich denke, wir sind aufgerufen, dort für die Region zu beten, in unserem eigenen Interesse auch.
Wie geht es weiter in Israel? Ist Frieden möglich? Darüber habe ich mit Miriam Holmer gesprochen. Sie arbeitet als Journalistin in Israel für die Nachrichtenagentur Israelnetz, die wiederum zu der christlichen Medieninitiative Pro gehört. Und damit herzlichen Dank, Frau Holmer, für unser Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und damit wünsche ich für Sie, für das Heilige Land, ja, und für uns alle gemeinsam Shalom und Gott befohlen, Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.